先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Willkommen zum Tomasio's Club. Den Umständen geschuldet online. Wir begrüßen sehr herzlich Michael Hagner mit seinem Buch Foucaults Pendel und Wir. Bitte Bettina.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen da draußen, irgendwo im Äther. Ja, Michael Hagner, ich kann Sie kurz vorstellen. Auf jeden Fall ist ein Name, den man sich unbedingt merken muss. Er ist deutscher Mediziner und Wissenschaftshistoriker, der auch Philosophie studiert hat in Bochum und Berlin, dann verschiedene Stationen durchwandert hat, über London, Lübeck, Göttingen, Salzburg, Tel Aviv, Frankfurt, Main. Ich habe jetzt nur ein paar rausgegriffen und jetzt ist er seit 2003, Sie müssen mich korrigieren, wenn ich irgendwas Falsches sage, seit 2003 in Zürich an der Eidgenössischen Technischen Hochschule hat er eine Professur für Wissenschaftsforschung inne. Die hätte ich jetzt auch gerne. Also das stelle ich mir wunderbar vor, also so eine Professur ergattert zu haben. Er wurde bekannt durch verschiedene Bücher über die Geschichte der Gehirnforschung vor allen Dingen. Er hat zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen erworben und Wissenschaftspreise. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Da kann man auch bei Wikipedia nachschauen. Das ist schon eine ganze Liste geworden. Und das Buch, um das es heute gehen wird oder soll, war unter anderem nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse im letzten Jahr, habe ich gelesen. Und meinerseits erfüllt es sozusagen so eine Stelle eines Desiderats. Also ich habe das sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe das wirklich genossen, also mehr davon. Ich mag sowas gerne, so eine Geschichte von Kulturtechniken im Allgemeinen, aber auch hier ganz im Besonderen in einer wirklich tollen Art auch geschrieben, finde ich. Also es ist packend und mit einer heutigen Sprache. Also ich war da sehr, sehr begeistert und auch mein Partner hat es parallel gelesen und der war auch gleich begeistert. Also bloß zum letzten, allerletzten kleinen ein Kapitel zu Gerhard Richter, der sozusagen der Anlassgeber war. Naja, da könnte man vielleicht auch dann anderer Meinung sein oder die Kunst anders interpretieren. Aber da kommen wir ja vielleicht noch später darauf zu sprechen. Im Großen und Ganzen sind es drei Teile, die in dem Buch vorgestellt werden. Der erste Teil beschreibt den Weg sozusagen von Ptolemäus zu Kopernikus, sage ich jetzt mal so im Großen und Ganzen. Das zweite Kapitel oder der zweite Teil beschreibt die Figur von Léon Foucault im 19. Jahrhundert dann. Und die dritte sozusagen ist so eine Art der Vereinnahmungsgeschichte oder Deutungszuweisungsgeschichte des Foucault'schen Pendels dann in der Nachzeit, bis hin dann eben die Kunst dann eine Rolle spielt. Deswegen wäre jetzt meine allererste Frage vielleicht, die ich an die kurze Vorstellung anschließen möchte. War denn tatsächlich ein Dombesuch in Münster, wo ja Gerhard Richter sein Kunstwerk zum Foucault'schen Pendel ausstellt, war das tatsächlich der Anlassgeber oder war es mehr so, dass das natürlich die Geschichte ein bisschen abgerundet hat und also sozusagen so ein dramaturgischer Trick oder war es einfach ein Understatement? Also so würde ich vielleicht in die Diskussion einsteigen mit dieser Frage.
Ja, schönen Dank und erstmal einen schönen guten Abend an Sie und vielen Dank für die Einladung. Und um gleich Ihre Frage zu beantworten, doch, es war schon so. Es war jetzt nicht direkt der Besuch in der Dominikanerkirche in Münster, sondern war schon ein halbes Jahr vorher eigentlich klar, dass ich mich irgendwie damit beschäftige, weil es kam irgendwann eine Anfrage von Walter König, dem Buchhändler aus Köln und Verleger vieler Künstlerbücher von Gerhard Richter, ob ich mir nicht vorstellen könnte, anlässlich der Einweihung dieser Installation eben im Sommer 2018 ein kleines Buch zur Geschichte des Foucault'schen Pendels zu schreiben. Da habe ich einen Moment nachgedacht, weil ich bin kein Physikhistoriker und würde nie beanspruchen, einer zu sein und muss auch offen einräumen, was ich in dem Buch ja auch tue, dass ich eigentlich die Mathematik, die hinter dem Foucault'schen Pendel steht, nicht wirklich verstehe und dass auch die eigentliche Wissenschaftsgeschichte oder die Physikgeschichte im engeren Sinne, nachdem Foucault mit diesem Experiment aufgetreten ist, dass ich diese Geschichte eigentlich nicht erzähle und auch nicht erzählen kann, was nicht so schlimm ist, weil das andere schon getan haben und die da wesentlich kompetenter sind. Was mich also interessiert hat, ist tatsächlich, wie dieses Experiment, das zu einem Zeitpunkt in die Welt kam 1851, als niemand, wirklich niemand mehr vom Kopernikanismus überzeugt werden musste, auch nicht die Altvorderen in Rom, im Vatikan, wie das so bedeutsam und berühmt, quasi eines der berühmtesten Experimente in der Geschichte der exakten Wissenschaften, wie es dazu kommen konnte. Und dieser Frage bin ich nachgegangen und habe das unter dem Aspekt getan, was bedeutet eigentlich die Wahrnehmung von Wissenschaft oder die Aufnahme von Wissenschaft in einem Kreis, der über die engere Scientific Community hinausgeht, in diesem Meandern zwischen abstraktem mathematischem Nachvollzug, der vielen nicht möglich ist, und konkreter sinnlicher Wahrnehmung.
Sie haben ja da auch zwei sich durch das Buch durchhaltende Fragen gestellt. Also wer ist es, der da sieht und was sieht man, wenn man sieht? Also das ist auch immer mal wieder kursiv exponiert. Warum sind diese beiden Fragen auch sozusagen so eine Art Schlüssel zur Geschichte des Foucault'schen Pendels, also der des Experimentes?
Ja, sie sind für mich ein Schlüssel. Für meinen Zugang zu dieser Geschichte sind sie ein Schlüssel. Und das hängt zusammen mit meiner Rezeption, mit meinem eigenen Verständnis eben der kopernikanischen Wende seit dem 17. Jahrhundert. Und da mache ich ja auch keinen Hehl draus, dass ich da die Position von Hans Blumenberg nach wie vor, auch wenn die Arbeiten von Blumenberg diesbezüglich schon ein halbes Jahrhundert alt sind, dass ich die nach wie vor für interessant und lesenswert halte. Und ein wesentlicher Punkt dieser kopernikanischen Revolution ist ja der, dass die Vorstellung, dass sich die Sonne um die Erde dreht, dem Augenschein entspricht. Weil ich sehe einfach, wenn ich morgens aufstehe, zumindest meine ich das zu sehen, wie die Sonne aufgeht im Osten und dann irgendwann im Westen untergeht. Und mit dem Kopernikanismus wird dieser Augenschein zu einem Augenschein. Es ist nur ein Schein. Weil eben es nicht so ist, dass sich die Sonne um die Erde dreht, sondern es ist genau umgekehrt. Und das hat zu einer fundamentalen Irritation geführt, die eben nicht nur einige Naturforscher, Physiker und Kleriker in Rom beunruhigt hat, sondern da stand eine ganze Weltsicht auf dem Spiel. Und deswegen die Frage, wer ist es, der sieht, wer ist die Person, was ist das für ein Subjekt, nämlich eines, das auf einem Planeten lebt, der also nicht im Zentrum der Welt ist, sondern irgendwo am Rand unseres Universums seine Bahnen zieht. Und was sieht man, wenn man sieht? Naja, man sieht eben nicht ein Modell, wenn man jetzt das Foucault'sche Pendel nimmt, man sieht eben nicht ein Modell des Kopernikanismus, sondern man sieht quasi den kosmischen Vorgang selbst.
Also, und,
Das ist eine Sache, die muss man erstmal verdauen.
Ja, also ich will vielleicht selber so einsteigen. Bettina hat ja schon darauf hingewiesen, das Buch hat einen Mittelpunkt und das ist 1851, als dieses Experiment angestellt wird und dann auch sehr schnell sehr berühmt wird. Und es hat eine Vorgeschichte, die zum Beispiel eben mit Kopernikus zu tun hat. Und man kriegt in dieser Vorgeschichte auch schon eine sehr plastische Einführung in die Wissenschaftsgeschichte derart, dass das alles nicht so eindeutig ist, dass unterschiedliche Figuren unterschiedliche Pläne und Überzeugungen haben, auch unterschiedlich laut darüber reden oder denken. Galileo ist eine ganz wichtige Figur. Und dann kommt eine weitere sozusagen Gruppe von Menschen ins Spiel in diesem dritten Teil, die sich damit beschäftigen. Also Journalisten, Wissenschaftspolitiker, wissenschaftliche Akademien, da kommen Museen vor und dann eben auch Künstler. Und ich würde jetzt vielleicht noch schon mal für den Einstieg in das Gespräch meinerseits noch mal genauer diesen wunderbaren Moment 1851 herausstellen wollen und danach fragen. Ich habe diese Stelle jetzt noch mal gelesen. Habe ich das richtig verstanden, dass man nicht wirklich weiß, warum Léon Foucault auf diese Idee kam? Er hat ja seinen wissenschaftlichen Mentor oder jedenfalls jemanden von der Akademie eingeladen, ihm zu zeigen, noch im Keller, an einem 2 Meter langen Seil mit einer 5 Kilo schweren Kugel, also irgendwas Kleines, dass sozusagen die Pendelbewegung immer gleich bleibt und die Erddrehung sozusagen nicht mitmacht, die dann dadurch sichtbar wird. Und das hat man dann gleich vergrößert in einem anderen Raum, der ein längeres Pendel erlaubte und dann schließlich im Pantheon vor aller Welt gezeigt. Also es wurde immer größer. Aber was war die ursprüngliche Intuition? In dem Buch heißt es, es sei ein Bastlertyp gewesen. Er war als Theaterbeleuchter tätig. Wie muss man sich...
mehr.
Ja, also was ist der Foucault so für ein Typ und wie wichtig sind solche Typen wie der Foucault auch für die Wissenschaftsgeschichte?
Ja, das ist eine wunderbare Frage. Man würde ja nach einem bestimmten Modell der Wissenschaftsphilosophie oder der Wissenschaftsgeschichte auch, würde man ja davon ausgehen, dass man sagt, ja, da ist noch ein Problem offen. Und dieses Problem hatte Galileo Galilei irgendwie liegen gelassen. Beziehungsweise er hat die Frage gestellt, nämlich er möchte 100 Beweise auf Erden für die Richtigkeit des Kopernikanismus bringen und versprach die zu liefern und im Ergebnis, er hat keinen einzigen geliefert. Nicht einen einzigen. Und das ist etwas, was ihm selbst natürlich ein bisschen auf die Füße gefallen ist, weil genau das war ja die Forderung der inquisitorischen Astronomen und Intellektuellen in Rom, namentlich die Dominikaner und die Jesuiten. Und es gab ganz viel Evidenz für die Richtigkeit der galileischen Annahmen und der keplerschen Gesetzmäßigkeiten. Es gab ganz viele Evidenz.
Diese Evidenz ist theoretisch, oder?
Naja, sie ist indirekt insofern, als es natürlich die Jupitermonde gab, verschiedene andere astronomische Beobachtungen gab. Also wenn er das Teleskop gegen den Himmel richtete, dann machte er Beobachtungen, die mit dem Kopernikanismus viel besser vereinbar waren als mit dem ptolemäischen Modell. Man hört aber viel seltener, dass also diese galileischen Beobachtungen auch prima vereinbar gewesen wären mit dem Kompromissmodell von Tycho Brahe. Das darf man auch nicht vergessen. Also Galilei hatte diese Frage offen gelassen und dann kommt im 17. Jahrhundert Newton und vereinigt quasi alle bestehenden neuen Positionen zu einer großen Theorie mit der Gravitation und diese Kosmologie die also Raum und Zeit als Grundlage nimmt, kann das alles miteinander vereinen und damit ist eigentlich der Streit gegessen. Also 1680, 1690 ist das im Wesentlichen gegessen. Es gibt im 18. Jahrhundert noch ein paar Anhänger des ptolemäischen Systems, aber das spielt nicht mehr so eine entscheidende Rolle. Okay, den Beweis auf Erden gibt's nicht. 100 Jahre später sagt Laplace in Paris mal flüchtig, ja, es wäre doch ganz schön, wenn man jetzt mal einen direkten Beweis hätte für die Bewegung der Erde. Wobei man immer sagen muss, es sind zwei Bewegungen, nicht? Es ist die erstens die Bewegung der Erde um die Sonne herum und es ist zweitens die Bewegung der Erde um sich selbst. Und diese beiden Bewegungen sollte man getrennt voneinander behalten. Und das Foucault'sche Pendel hat nur mit der Rotationsbewegung um sich selbst etwas zu tun, nicht mit der Bewegung der Erde um die Sonne. Das ist ganz wichtig. Jedenfalls, es wird gesagt, also es wäre doch schön, Beweis zu haben. Es gibt auch ein paar tapfere Physiker, die das versuchen, indem sie auf den Turm steigen und also Steinchen runterfliegen lassen und der Meinung sind, die müssten doch dann irgendwie so ein bisschen weiter östlich aufkommen, wenn doch wirklich die Erde sich diese Doppelbewegung hat. Das geht irgendwie alles schief, die Experimente sind zu ungenau und dann wird das auch wieder vergessen. Und dann auftritt Foucault, der Medizin studiert, der keine Lust auf Medizin hat, der die neuen technischen Errungenschaften wie beispielsweise die Fotografie viel interessanter findet und der einfach fummelt. Das ist ein Bastler. Im Sinne von Lévi-Strauss, das ist ein Bastler, ist ein Präzisionsbastler und von denen gibt es in der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts, in der Physik nicht wenige. Ohne diese Praktiker, ohne diese Bastler wäre die Physikgeschichte anders gelaufen. Das Problem ist nur, dass die in der offiziellen Physikgeschichte keine gute Reputation haben, weil die einfach keine Theoretiker sind. Die haben keine Gesetze formuliert, sie haben keinen elaborierten mathematischen Hintergrund. All das hatte Foucault auch nicht. Und Foucault hat bis dahin, bis 1851, auch überhaupt nicht zur Mechanik gearbeitet. Der hat zur Optik gearbeitet. Ja?
Also das heißt, er war nicht angetrieben von einem theoretischen Defizit?
Überhaupt nicht. Der war nicht von einer theoretischen Frage angetrieben, sondern was dem einfach auffiel, war, wenn er einen Schwingstab, einen Aluminiumstab beispielsweise, in eine Zwinge reinklemmte und diesen Stab in Bewegung setze, dann schwingt der. Es gibt eine Schwingungsbahn. Das ist ganz einfach. Jetzt hat er dann aus irgendwelchen Gründen diese Zwinge, wo das Ding drin befestigt war, gedreht. Und natürlich dreht sich dann der Stab ja mit. Aber die Schwingungsebene dreht sich nicht. Die bleibt gleich. Das ist eine Beobachtung, die bis dahin entweder kein Physiker je gemacht hat oder die kein Physiker ernst genommen hat. Und Foucault hat gesagt, Moment, jetzt drehen wir doch diese Versuchsanordnung mal um und nehmen eben nicht einen Stab, sondern ein Pendel, lassen das schwingen und dann dreht sich oben quasi die Aufhängung und siehe, die Schwingungsebene bleibt gleich. Bleibt sich gleich.
Das heißt also, das Pendel schwingt immer genau vor und zurück, ohne das zu ändern. Das geht nicht nach links oder nach rechts weg.
So ist es. Die Ebene bleibt sich gleich. Und wenn man es dann längere Zeit schwingen lässt, und jetzt hat Foucault natürlich genügend physikalisches Wissen, um sich zu sagen, ja, wie ist es denn jetzt mit der Erdrotation, nicht? Und dann muss er nichts anderes tun, als das Pendel schwingen lassen. Und das ist schwierig genug. Das ist ein Präzisions, äh, Experiment, weil bei der Kugel müssen Schwerpunkt und Mittelpunkt übereinstimmen. Der Draht darf nur einen geringen Strömungswiderstand haben. Die Aufhängung muss besonders beschaffen sein. Also es kann ganz viel schiefgehen, wenn man so ein Ding baut. Und dann muss er einfach nur noch eine Skalierung vornehmen und er beobachtet, dass einfach die Kugel langsam nach links im Uhrzeigersinn sich von ihm wegbewegt, wenn er davor steht.
Nun ist es ja so, dass gerade im Pantheon in Paris die Sache ja gar nicht so nicht so schnell sich erschließt, sondern eher kontraintuitiv ist, weil sich ja die Rotation, also weil ja natürlich Paris auf dem 49. Breitengrad liegt halt und natürlich nicht die 24 Stunden sozusagen vollständig abbilden lassen, sondern es ist ja so, dass irgendwie 360 Grad in 32 Stunden sich abbilden und da irgendwie so ein Keil letztlich entsteht. Also es ist gar nicht so intuitiv sich zu erschließen, dass es tatsächlich irgendwie ein Beweis wäre, ein experimenteller Beweis für die Rotation. Ich glaube, da gehörte doch dann noch eine ganze Menge mehr Erklärung noch dazu. Also so hat sich das doch den Leuten damals auch nicht erschließen können, oder? Jedenfalls so.
Ja. Also es gehört ein entscheidendes Element dazu. Das ist tatsächlich dasjenige, dass wenn man dieses Experiment mit dem Pendel am Nordpol macht und quasi das über dem Nordpol eine Aufhängung hat und das Pendel schwingt, dann hat die Erde sich in 24 Stunden unter dem Pendel weggedreht. Wunderbar. Wenn man jetzt aber sich Richtung Paris bewegt, also Richtung Süden, vom Nordpol weg, dann ist es so, dass je nach Breitengrad braucht das Pendel länger, um diese Scheinbewegung durchzuführen. In Paris sind es ungefähr 32 Stunden. Und die physikalische Erklärung dafür ist eben, dass es sogenannte Scheinkräfte gibt, also Corioliskräfte. Und da werden wir jetzt nicht ins Detail gehen, weil da sind wir dann mitten in der Physik, die also dafür verantwortlich sind, dass also die Schwingungsebene des Pendels zwar konstant ist, aber eben doch nicht ganz, sich doch leicht verändert. Das heißt, es findet so eine gewisse Bremsung statt, je weiter man die Breitengrade hinuntergeht. Wie gesagt, in Leipzig sind das so ungefähr 31 Stunden vielleicht, in Paris sind es 32 Stunden. Je weiter südlich man kommt, desto länger dauert's. Und am Äquator ist überhaupt nichts. Ja? Und dann geht es quasi in umgekehrte Richtung weiter. Diesen Zusammenhang stellt Foucault selbst in seiner ersten wissenschaftlichen Publikation her, ohne dass er sich an den weiteren theoretischen Diskussionen um diese Frage beteiligt. Das überlässt er dann wirklich den mathematisch versierten Physikern, die aber dann auch noch einige Zeit brauchen, bis sie dafür wirklich die schlüssige Erklärung gefunden haben. Das sind alles Dinge, die stehen nicht in meinem Buch. Verständlicherweise, wie ich am Anfang gesagt habe, würde mich überfordern. Bin ich nicht der Richtige. Aber der Punkt ist, dass Foucault also in der Physikgeschichte kenntnisreich genug ist, um die entscheidenden Stichworte hier zu geben. Zumal Coriolis eben jemand war, der in Paris auch gelebt hat. Ja. War zwar zu dem Zeitpunkt 1851 schon lange tot, aber das gehörte sozusagen zur heimatlichen Wissenschaftsgeschichte dazu. Ja.
Und jetzt kommen wir doch mal von der Wissenschaftsgeschichte zur Mediengeschichte. Denn also man kann ja auch sagen, Michael Hagler hat Kompetenz genug aus dem Bereich der Buchdruckkunst, das dann auch sehr eindrucksvoll in seinem Buch zu illustrieren und zu erläutern, was dann dieser Foucault ausgelöst hat. Mal abgesehen von den intellektuellen Sachen, die er ausgelöst hat, war das ja eine wunderbare Demonstration, die sofort auch im Bild eingefangen wurde, wo man also einen Raum sah und ähnlich wie im Theater saßen, standen Leute, schauten auf so etwas Ähnliches wie eine Bühne und da fand nun eine ganz merkwürdige Demonstration in vollkommener Stille statt. Da pendelte eben eine schwere Kugel hin und her und wenn man lange genug dabei war, hat man gemerkt, dass man sich dreht und dass die Kugel andere sozusagen Striche auf der Erde macht. Ja. Und was ich in dem Buch wirklich sehr beeindruckend finde und auch wohl der Tatsache, Gott sei Dank, geschuldet ist, dass es ein Kunstverleger herausgebracht hat, es hat eben sehr viele Abbildungen, beeindruckend viele Abbildungen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Hauptsache, die zeigen, wie das durch die Zeitungen gegangen ist, die jetzt auch gierig waren nach solchen Bildern, die das auch technisch hinbekamen, dass man Text und Bild auf einer Seite hatten und so weiter. Also es wird ja dann auch eine kleine Mediengeschichte sozusagen, welche Medien tragen jetzt den Ruhm und den Ruf von Foucault sozusagen durch die Welt im doppelten Sinne, nämlich ans ungelehrte Publikum, dann aber auch ins Internationale hinein. Ist das tatsächlich richtig so gesagt, dass die Geschichte, die sozusagen erst eine Ereignisgeschichte ist, wenn sie um Foucault geht, und dann ist es eine theoretische Vorgeschichte, um zu wissen, was er eigentlich belegt oder beweist oder zeigt. Und dann ist es eine Mediengeschichte, die uns jetzt darüber instruiert, was Menschen damit machen. Wie schwer war es, diese ganzen Bilder zu finden?
Also, ganz ehrlich, ich hätte diese Bilder wahrscheinlich nie in dem relativ kurzen Zeitraum gefunden, ohne das Internet, ohne die Möglichkeit der Internetrecherche. Vor allen anderen muss man da die Bibliothek Nationale nennen in Paris mit Gallica, die also vorbildlich ist als Instrument, um genau solche Zeitungsartikel aus bekannten und auch völlig unbekannten Zeitungen, Gazetten des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts zu finden. Die zweite Suchmaschine, die ich also hemmungslos genutzt habe, ist eBay. Irgendwann habe ich begriffen, dass also Zeitungen des 19. Jahrhunderts Post entweder in Toto oder ausgeschnitten, was weniger erfreulich ist, aber anyway, und Postkarten, also auf und Bücher auf eBay für sehr moderate Preise verkauft werden. Und ich habe angefangen, also eBay als Suchmaschine zu benutzen und habe die Sachen einfach gekauft. Auch übrigens großen Spaß gemacht hat. Ja. Das heißt also, ein solches Buch mit diesen tatsächlich also über 90 Abbildungen auf 400 Seiten. Und das war vom Verleger ausdrücklich so gewünscht, ausdrücklich. Der wollte eine Bildgeschichte haben, die hat er bekommen. Mir war, als ich damit angefangen habe, nicht klar, dass es so reichhaltig ist. Und ich habe auch noch sicherlich 2 Dutzend mehr Bilder, die ich dann gar nicht mehr ins Buch aufgenommen habe, weil es dann ein bisschen repetitiv geworden wäre. Was zeigt das alles? Es gibt von Anfang an, von dem Moment an, wo dieses Experiment im Pantheon in Paris an diesem also besonderen Ort und auch besonders heiklen Ort durchgeführt wird, gibt es also eine Bildgeschichte des Foucault'schen Pendels. Und die ist ein ausgesprochen macht einen schwerwiegenden Anteil dieser Geschichte aus, weil einfach im Pantheon die Frage wenn man so will, der französischen Identität, nämlich mehr Richtung Klerikalismus zu gehen und uns der Monarchie anzuhängen, was also eher Saint-Geneviève wäre, denn als das ist dieses Gebäude ja ursprünglich gebaut worden, oder eben als säkularer Ort der großen unsterblichen Franzosen, das wäre dann das Pantheon, in diese sehr umstrittene und heikle Geschichte ist das Pendel von Anfang an eingegliedert worden. Das heißt, eine Stellungnahme zum Pendel und etwa auch die Forderung, dass das Pendel im 19. Jahrhundert ins Pantheon zurückkehren soll, hat diese klare politische Konnotation. Auch wenn es zur selben Zeit schon im Musée des Arts et Métiers also zu sehen war. Mhm. Also das ist die spezifische Geschichte des Pantheons und das ist eine Bildgeschichte. Und wenn man sich anschaut, mit welchen Attributen eben da das Pendel dann auch umgeben wird, beispielsweise mit dieser Statue L'Immortalité, die zu dem Zeitpunkt, als das Experiment durchgeführt wurde, da schon gar nicht mehr stand, weil sie nämlich schon 1848 in der Revolutionzeit zerstört worden war. Das finde ich schon ziemlich prickelnd. Ja.
Ich finde toll, dass Sie nochmal darauf verwiesen haben, also auf die wechselvolle Geschichte, gerade was das Pendel im Pantheon anbetrifft. Können Sie, bevor wir da vielleicht noch weiter in die politischen Vereinnahmungen hineingehen, können Sie vielleicht nochmal erklären oder beschreiben, wie denn die Kirche generell damit umgegangen ist? Denn sie hat ja auch ihre Räume zum Teil, also jetzt bis zu Gerhard Richter, immer mal wieder für die Experimente aufgemacht halt. Also es war durchaus auch so, solange es sozusagen als Hypothese alles galt, war das ja offenbar kein Problem für die Kirche. Also stellte sie nicht in Frage. Sie beschreiben das so schön.
Also die Kirche war irgendwann nach Newton mehr oder weniger in dieser Frage des Kopernikanismus eigentlich auf Tauchstation gegangen. Die haben sich da nicht mehr allzu weit aus dem Fenster rausgehängt, im 18. Jahrhundert, im 19. schon gar nicht. Und Mitte des 19. Jahrhunderts wollte man in Rom sicherlich keinen Ärger haben mit den avanciertesten Astronomen und Physikern. Sicherlich nicht. Ein Grund dafür ist, dass also die jesuitische Sternwarte in Rom wieder mit einem ausgezeichneten, weltführenden Astronomen besetzt wurde. Kurz bevor also Foucault seinen Pendelversuch machte. So. Und auf der anderen Seite hatte die katholische Kirche überhaupt nicht dran gedacht, mit Galileo Galilei ihren Frieden zu machen. Der war nach wie vor eine persona non grata, auch wenn seine Bücher und auch das des Kopernikus stillschweigend schon vom Index runtergenommen worden waren. Aber das hat man jetzt auch nicht gerade also auf der ersten Seite der Zeitung lesen können. Das geschah eher stillschweigend. Was dann aber geschah, ist, dass die Kirche schon 1851 ihre Tore geöffnet hat für Replikationen des Experiments. In Frankreich, in Reims, an diesem Krönungsort, in Deutschland, im Kölner Dom, auch kein ganz unbedeutender Ort der Christenheit. Und besonders prekär eben in Rom, in San Ignacio. Das ist die Jesuitenkirche, die erstens erbaut worden war von einem Architekten, der ein erbitterter Gegner von Galilei war. Sie hatten also richtig Streit miteinander. Und in San Ignacio ist also das Grab des Inquisitors Roberto Bellarmino, der nicht nur dafür verantwortlich war, dass Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen gelandet ist, sondern der auch das Inquisitionsverfahren gegen Galilei in Gang gebracht hatte. Und dieser Bellarmine durfte sich also nun posthum das Foucault'sche Pendel ansehen und damit den Beweis bekommen, den er selbst gefordert hatte, dass also man sieht, dass quasi man selbst als Betrachter sich dreht mit der Erde um das Pendel herum. Das heißt, die Kirche hatte also ein Interesse daran, auch gerade nach 1848, nach dieser Revolutionszeit, das gebildete Bürgertum so anzusprechen, dass man sagte, ja, schaut her, wir öffnen unsere Kirchen auch für einen solchen wissenschaftlichen Versuch und damit eine gewisse Zeitgenossenschaft zu demonstrieren. Im Fall Galilei blieb man natürlich weiterhin betonhart bis zu Johannes Paul II. Nicht?
So, soweit die Frage zur Kirche. Jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, dass es ja auch nationale Besetzungen gibt. Ja? Also dass das Pendel, wenn es im UNO-Hauptquartier in New York schwingt, anders sozusagen schwingt, metaphorisch gesprochen, als in Washington, in der Smithsonian Institution oder in Russland. Vielleicht sagst du da noch mal ein paar Worte dazu, wie faszinierend diese geografiepolitische, dieses Auseinandertreten des Pendels war, das ja heute, ich glaube, das ist doch richtig zu sagen, noch über 300 Mal irgendwo installiert ist.
Mindestens. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, irgendeine Wikipedia-Seite listet das alles auf, aber die ist unvollständig. Also in der Welt schwingen Hunderte von Foucault'schen Pendeln. Das ist so.
Also und, in bestimmten Zeiten eben hatten sie eine Nebenbedeutung oder
kann und, man und Als ich mir dann eben die Geschichte des Pendels im 20. Jahrhundert angeschaut habe, die dann wirklich von Paris wegführt, erst einmal, da bin ich relativ schnell darauf gekommen, dass es drei herausragende Orte gibt, an denen also das Pendel installiert worden ist. Das ist zuerst in Leningrad 1931 in der Isaakskathedrale an der Neva, auch ein besonders symbolträchtiger Bau, klassizistisch, 19. Jahrhundert. Und im Rahmen des Museumsprogramms der Bolschewiken sind also solche riesigen Räume der Kirche entwendet worden und sind benutzt worden als Museum für Atheismus, als antireligiöse Museen. Und zugleich hat das die Bolschewisten also der Aufgabe enthoben, jetzt erstmal massenweise neue große Gebäude zu bauen, um also die Massenveranstaltungen abzuhalten. In der Isaakskathedrale hat man mal locker 6.000 Menschen untergebracht. Da wurde also eine antireligiöse Ausstellung installiert, die also mit konstruktivistischen Mitteln à la L. Lissitzky gearbeitet hat und inmitten des Ganzen also ein Foucault'sches Pendel. Und der Stolz bestand eben darin, dass erstens die Isaakskathedrale ja architektonisch dem Pantheon durchaus nachgebildet war, aber es war größer und höher, und dass man also in Leningrad nun tatsächlich das größte schwingende Pendel der Welt hatte. Das heißt, dieses Pendel war in dem noch weitgehend illiteraten, in der illiteraten Sowjetunion, wo also der Analphabetismus eine große Herausforderung, eine große Aufgabe darstellte und auch der Kopernikanismus nicht die Selbstverständlichkeit hatte, die er in den westlichen Ländern hatte, bei den Wissenschaftlern selbstverständlich, aber nicht in der Verbreitung, war also, dass Foucault-Spendel geradezu ein Emblem für die Verbindung von wissenschaftlicher Revolution und politischer Revolution, die also nun das dieses Ereignis richtig historisch situieren konnte. Und das ist quasi der Anfang der ruhmreichen Geschichte des Foucault'schen Pendels in Leningrad, die also dann mit Glasnost und Perestroika auch ihr Ende findet. Und im Kontrast dazu gibt es eben dann ebenso spektakuläre Pendelinszenierungen im UNO-Hauptgebäude in New York, wo es einen klar universalistischen Anspruch hat, der die Staatenführerinnen daran erinnern will, wenn sie auf dem Weg in den Plenarsaal sind, dass es also eine kosmische Ordnung gibt, die den politischen Problemen vielleicht noch übergelagert ist und noch wichtiger ist. Und die dritte Inszenierung, die ich mir ausgesucht habe, war also diejenige im Smithsonian in Washington, das 1964 als ein nationales Museum der Technologie eröffnet worden ist, was also diesen amerikanischen Anspruch zeigt, einerseits ein Geschichtsmuseum zu sein, das die amerikanische Geschichte zeigt, und andererseits diesen universalistischen Anspruch zu entsprechen, der in der Technik und in der Wissenschaft am deutlichsten zum Ausdruck kommt. Und deswegen wurde also wiederum in einer spektakulären Inszenierung das Pendel also inmitten quasi des Museums von oben bis unten durch mehrere Stockwerke also in Gang gesetzt. Und in dem wichtigsten Stockwerk eben hing also das Original Star Spangled Banner von 1813 und 1814, sodass also hier amerikanische Revolution und wissenschaftliche Revolution, Kultur und Natur, Amerika und das Universelle oder vielleicht auch Frankreich in besonderer Verbindung, also das ist dann einfach mehrdeutig, zusammenkommen. Und das hat diese Verbindung hat in Zeiten des Kalten Krieges bis in die späten 80er Jahre sehr gut getragen, und alle, die also jetzt meiner Generation, eurer Generation und die vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind, die haben in Washington dieses Pendel gesehen. Millionen Menschen. Und dann hat man sich irgendwann im Smithsonian gesagt, Ende der 80er Jahre, was hat eigentlich das Pendel mit den USA zu tun? Die Antwort war natürlich nix. Ja. Und daraufhin ist es abmontiert worden, was immer noch kontrovers diskutiert wird. Und das zeigt eben an, dass man da also innerhalb der Smithsonian Institution eben eine andere Museumspolitik und ein anderes nationales Verständnis eben von Geschichte und auch von Technikgeschichte pflegen wollte.
Also sehr spannende Geschichte, diese Musealisierung, die gleichzeitig eine Politisierung, eine Depolitisierung war. Das berührt, also das ist wirklich, glaube ich, ein sehr origineller Teil auch einem wissenschaftshistorischen Buch, das so schön auseinandergebreitet werden kann. Bevor wir jetzt vielleicht dann auf diese Kunstwerke eingehen, also den Roman von Umberto Eco, und die Installation von Gerhard Richter, will ich nochmal in Richtung Publikum sagen, dass man gerne Fragen in den Chat bei YouTube reinschreiben kann. Da ist bisher schon eine Bemerkung gelandet. Und aber auch, man kann auch eine Mail schreiben, fragen@thomasius-club.de. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Bettina, du warst so begeistert von dem Schluss oder auch kritisch eingestellt der Interpretation gegenüber? Vielleicht?
Ja, der Schluss, ja. Also ich fand wirklich das ganze Buch toll, aber die Interpretation des Kunstwerkes ist immer so eine heikle Sache. Da verschwurbelt es dann für mich immer so ein bisschen, da muss man sehr aufpassen, wird es zu metaphysisch. Ja. Die ganze Zeit wurde darauf Acht gegeben, das gerade nicht zu tun und dann kommt das so hintenrum wieder rein, fand ich. Und das war, also ich finde, also die Beschreibung des Kunstwerkes, die zwei, wie war das, der doppelte Spiegel, die zwei, wie heißt das Kunstwerk von Gerhard Richter?
Zwei graue Doppelspiegel für ein Pendel.
Dankeschön, ja, ist mir jetzt kurz entfallen. Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen und Sie haben das auch im Buch bildlich demonstriert. Ich allerdings hätte einfach als Interpretationsangebot jetzt unterbreitet. Da geht's Gerhard Richter wahrscheinlich wiederum um den Sehepunkt sozusagen der Mensch, der sozusagen in diesem sakralen Raum letztlich Wissenschaft ausstellen kann, aber letztlich in jeglicher Art, ob es jetzt sich um Religion, Wissenschaft oder Kunst handelt, letztlich immer nur um sich selbst dreht. Also um seine Selbstreflexion letztlich halt. Ne? Und das wäre sozusagen, es war jetzt nicht so schön ausgebreitet wie Ihre Interpretation, aber das wäre mein Angebot. Könnten Sie damit auch etwas anfangen?
Ich bin jetzt so ein bisschen überrascht, weil das eigentlich eins meiner Argumente ist. Nämlich in dem Moment, als ich entdeckt habe, dass es eine Webcam gibt, die oberhalb der Aufhängung des Pendels angebracht ist und die wirklich 24 Stunden am Tag arbeitet. Das heißt, Sie können jetzt ganz schnell Ihr Smartphone anmachen und eingeben Richter, Pendel, Münster, Webcam. Dann können Sie die Webcam sehen, wie also da von oben der Blick eben auf das Geschehen erfolgt, und es ist wirklich wie ein Oculus, es ist wie ein Auge, ja. Also da guckt der Boden auf einmal fast zurück und das Pendel zieht also ganz ruhig seine Bahnen. Eine ziemlich starke Perspektive, die vielleicht Richter ursprünglich überhaupt nicht intendiert hat, die aber natürlich dazu führt, dass genau die Betrachterin sich bei der Betrachtung selbst betrachten kann. Also das, was durch den grauen Doppelspiegel schon Richter interessiert, nämlich dass in diesem grau bespiegelten riesigen Monochrom man sich sieht, aber gleichzeitig die Farbe geschluckt wird und damit ein Teil von einem selbst irgendwie auch schon verschwindet, dass diese Art von Betrachtung bei der Betrachtung des Pendels durch die Webcam noch einmal eine weitere Ebene enthält. Denn man kann ja natürlich auch in der Kirche, wenn man vor dem Pendel steht, genau über sein Smartphone diese Webcam anschalten. Und dann sieht man tatsächlich von oben sich selbst bei der Betrachtung. Das halte ich für eine Möglichkeit von Selbstreflexion und von Verbindung von Betrachtung und Hinweis auf die Frage, wer ist es, der sieht und was sieht man, wenn man sieht, die also schon in der ganzen Versuchsanordnung angelegt ist, die aber und die auch im Kopernikanismus des 17. Jahrhunderts eine Rolle spielt, die aber Richter nun mit seinen Mitteln der Kunst nochmal ganz neu formulieren und ganz neu quasi anbieten kann. Und das ist ein Punkt, der mich besonders fasziniert hat.
Ja. Ja, der ist auch sehr faszinierend. Vielleicht habe ich auch die Lektüre ein bisschen einfach anders wahrgenommen oder nicht richtig verstanden. Aber da sind immer mal so eine Reizworte aufgetreten wie Offenbarung oder Transzendenz. Und das klang mir dann gleich wieder so ein bisschen metaphysisch, als wollte man Gerhard Richter unterstellen, dass er wieder das Religiöse wieder in den Raum zurückholt. Und das hätte ich vielleicht abgelehnt. Also das hat sich alles dagegen gesträubt bei mir.
Ja,
also das ist nur meine Lesart jetzt gewesen.
Ja, das gebe ich Ihnen sofort zu. Also, okay. Dass sich in die Vernunft ein kleines Stückchen Offenbarung reinmischt, würde ich jetzt auch nicht, also das ist ein Satz, den ich schreibe, würde ich jetzt nicht unbedingt als ein großes Plädoyer für eine Resakralisierung auffassen, sondern eher als so ein kleiner, wie soll ich sagen, ein kleiner epistemologischer Anstupser, dass es also mit der reinen Vernunft auch seine Schwierigkeiten hat.
Ja, ein weiterer Anstupser in Ihrem Buch war ja auch der Bogen zu Umberto Eco. Ulrich, da wolltest du doch da eine Frage loswerden.
Na, ich will noch mal auf diesen Schlusspunkt mit Richter zu sprechen kommen, weil ich ehrlich gesagt den Foucault'schen Roman nie gelesen habe. Ich finde das eine sehr schöne Konstruktion des Buches, anzukündigen, dass es im Grunde um Richter geht, das steht ja schon ganz vorne, dann ganz am Ende darauf zu sprechen zu kommen, anzubieten eine Beschreibung, wie problematisch auch immer, dieses Kunstwerkes, das sicher enorme Ansprüche hat, und dann sich einfach zu fragen, was kann ich wissen, was weiß ich nicht über das Pendel, über die Motivation, die Richter hatte, das zu montieren, und dann diese gewaltige Rückblende im Grunde zu machen, die im Buch dann vorwärts erzählt wird, einfach chronologisch, die aber, wie ich vorhin schon sagte, ich denke schon auch ganz methodologisch, ganz raffiniert verschiedene Aspekte der Geschichte des Voranschreitens bringt, so dass also mal diese Konstruktion, ich stehe da vor dieser richterlichen Installation und frage mich zum Beispiel, was hat es eigentlich mit dem Foucault'schen Pendel auf sich? Dann muss ich tatsächlich oder könnte ich idealerweise eben 300 Seiten Michael Hagner lesen. Ja? Und dann weiß ich aber sehr vieles nicht. Ja, wir hatten schon diese Stelle, wir wissen nicht, warum und wieso jetzt der Foucault genau auf diese Idee gekommen ist, was da in seinem Kopf lief. Wir wissen eigentlich auch nicht, warum die Debatte des 17. Jahrhunderts über das kopernikanische und alle anderen Weltbilder dann irgendwann mal auch nicht mehr so wichtig war. Es ist immer ein sehr interessantes Phänomen, wenn das dann nicht mehr so wichtig ist. Ja. Wir wissen auch nicht genau, was hinter diesen Sensationsberichten, sage ich jetzt mal, der illustrierten Zeitschriften steht und Zeitungen, weil jetzt das auch wahrscheinlich jeden Forscher überfordert hätte, das zu sozusagen auszutarieren mit den Berichten über wilde Tiere, über die Entdeckung der Gorillas, über ägyptische Ausgrabungen und Ähnliches, denn damit konkurrieren ja diese Bilder auch. Ja. Umso toller finde ich es eigentlich, dass die Geschichtserzählung oder diese Erzählung, wie auch immer man die jetzt nennt, tatsächlich so einen Faden zieht und in einer großen, für mich sehr angenehm skeptischen Geste sich resümiert, nämlich Stücke von Geschichten erzählt, immer mit dem deutlichen Hinweis, nicht nur, wie der Autor eben hier schon ganz bescheiden gesagt hat, was er selber alles nicht weiß, sondern was man auch eventuell nicht wissen kann oder jetzt nicht wissen kann oder niemals wissen wird. Also das Ende des Buches in der Beschreibung eines Kunstwerkes ist auch ein gutes Ende für so ein Buch, ja, weil es kein Resümee gibt eigentlich aus dieser Geschichte. Es gibt keinen Ertrag. Die Geschichte trägt sich selber. Also es ist nicht etwas, was dann übrig ist am Ende, wo man sagen kann, so war das. Es ist weder ein Fortschritt, noch ist die Debatte mit der Kirche eindeutig, noch ist die Nationalisierung eindeutig. Es gibt interessante Subgeschichten, wie die von der Umwandlung des Pantheons in Kirche und wieder zurück. Es gibt bestimmte Aneignungen durch bestimmte Professoren. Es gibt eine ungnädige Bemerkung von Humboldt über das, was da in Paris läuft. Also man lernt sehr viel. Kontext, Episoden, Anekdoten. Und trotzdem geht die Geschichte ja weiter. Das ist das total Faszinierende. Sie geht durch mehrere Jahrhunderte hindurch. Und ein Historiker findet Dinge, die am Ende einen auf einem hohen Niveau sozusagen fragend zurücklassen. Mhm. Ich weiß nicht, das wäre so meine Interpretation und warum ich das mag, dass das jetzt nicht nur aus dramaturgischen Gründen mit Richter endet. Ja.
Mhm. Also jetzt eine sehr interessante Deutung, auf die ich so, wie du das jetzt formulierst, Ulrich, gar nicht gekommen wäre. Also ich würde schon sagen, man hätte das Buch auch vor Richters Arbeit schreiben können und mit Foucault abschließen können. Das wäre auch ein gutes Buch geworden. Und ich glaube, was der rote Faden ist, der über jetzt richtig gute Geschichten einfach, die ich gefunden habe, und das ist ja nicht mein Verdienst, ja, es gibt einfach richtig gute Geschichten, was darüber hinausgeht, ist einfach diese Ambiguität des Pendels, dass es einerseits ein Naturgegenstand ist, der eben immer das Gleiche zeigt, je nach Breitengrad. Immer das Gleiche zeigt. Und damit eine Konstanz hat, wie man sie sich als Naturwissenschaftlerin ja nur wünschen kann. Und gleichzeitig ist die Wahrnehmung, ist die Rezeption, ist die Bedeutungsaufladung dieser Invarianz, dieses Stücks Natur in unterschiedlichen kulturellen Räumen so gewaltig, dass also man nicht sagen kann, man hat hier das eine und da das andere, sondern beide bedienen sich gegenseitig. Das heißt, der Naturaspekt wird durch die Kulturalisierung erhoben und der Raum, die Inszenierung, die also ausgewählt worden ist, die schmückt sich gewissermaßen mit dieser kosmischen Dimension. Und diese Art von Wechselspiel, von reibungsvollem Zusammenwirken, die zeige ich an unterschiedlichen Beispielen. Und ich glaube, das ist ein Kernbestandteil der Faszinationsgeschichte dieses Pendels. Und ich bin auch sicher, diese Geschichte ist nicht vorbei. Richter ist ein wichtiges und für den Moment das letzte Kapitel in dieser Geschichte, aber ich bin absolut sicher, dass sie nicht vorbei ist. Und dass also neue Weisen dieses Zusammenbringens, dieses spannungsvollen, auch etwas paradoxen Zusammenbringens von Natur und Kultur weiterhin stattfinden wird.
Ja, das war doch ein wunderbares Schlusswort, finde ich, oder, Ulrich?
Ja, wir haben im Chat eine Bemerkung, die will ich wenigstens referieren. Jemand sagt, Galileo hat Tycho Brahe einfach ignoriert. Ich denke, kann man das so sagen, dass Galileo Brahe ignoriert hat? Ist das wichtig?
Das stimmt. Ja. Also Galileo hat eigentlich auch die Keplerschen Gesetze ignoriert. Hm. Ja? Also Kepler war ganz begeistert über Galileos Funde mit dem Teleskop. Und es passte wunderbar zu seinen eigenen kopernikanischen Überlegungen. Aber Galileo konnte mit den Keplerschen Gesetzen jetzt nicht so viel anfangen.
Ich selber habe auch noch so eine praktische Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass man früher die Pendelbewegung der musste man ja nachhelfen ein bisschen, das mechanisch gemacht hat und später dann elektromagnetisch, also dass das Pendel immer wieder weit ausschwingt, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, genau. Also zunächst mal am besten ist es so, dass man also das Pendel arretiert und dann mit einem Streichholz ein Feuerchen macht und dann löst, damit also möglichst keine Störungen am Anfang auftauchen, denn sonst fängt das relativ schnell an zu eiern, ja? Und es kommt zu einer elliptischen Bewegung, das will man nicht. Also wird es immer wieder neu gestartet. Im Pantheon in Paris wird es alle 6 Stunden neu gestartet. Das ist ganz schön, dann den entsprechenden Mitarbeiter da zu sehen, wie er also ganz sorgfältig das Pendel also wieder in Ruhe bringt, spannt und das also dann noch befestigt, und dann wird es also losgelassen. Dann schwingt es wieder 6 Stunden. Und Léon Foucault, der große Bastler selbst, hat also schon den Weg gewiesen, wie man das vermeiden kann, indem einfach unter dem Boden, über dem das schwingt, ein kleiner elektromagnetischer Mechanismus eingebaut wird. Das heißt, immer wenn das Pendel also genau über die Stelle kommt, kriegt es so einen leichten Pling, ja, so einen leichten Anstoß, und dann arbeitet es einfach weiter. So ist es beispielsweise in Münster, in der Dominikanerkirche.
Ja, das waren jetzt meine technischen Nachfragen, und ich denke, wir können mit Bettina sagen, wir danken sehr für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.
Haben uns gefreut, ein sehr besonderes Buch vorgestellt zu haben. Wir laden alle ein, die in Leipzig dabei sein können, wenn wir dann am 20. März uns mit dem Zeichner Beck treffen, anlässlich der nicht mehr stattfindenden Buchmesse. Wir machen das trotzdem. Und werden dann auch 15 Jahre Thomasius Club in irgendeiner Form feiern, bevor es dann weitergeht. Also der Thomasius Club hört zwar auf, wenn es jetzt um die Beteiligung von Bettina und mir geht, aber er geht weiter mit anderen Leuten, neuen Gästen, neuen Ideen. Für heute nochmal vielen Dank an Michael Hagner und schönen
Abend. Herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Abend nach Leipzig und wo immer du bist, Ulrich. Genau. Und auf bald.
Ja.
Bleiben Sie gesund.
Ja, Sie auch. Danke.